lange nicht mehr so auf Weihnachten gefreut wie dieses Jahr. Also dieses Jahr habe ich richtig Vorfreude auf Weihnachten gehabt. Wisst ihr warum? Weil ich diese Uhr zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich wusste das vorher schon, dass ich eine coole Uhr zu Weihnachten krieg. Und das war so, die Anne hat mir mal so nebenbei irgendwie im Internet so ein paar Uhren gezeigt und hat gesagt, wie fändest du die Uhr oder die und so? Ja, die finde ich gut. Und dann hat sie irgendwie so heimlich getan und habe ich schon gemerkt, sie hat sie bestellt und irgendwann kam dann ein Paket, wo Lukas Herbst drauf stand, aber ich wusste, dass ich nichts bestellt habe und so. Und dann habe ich gemerkt, dass die Anne, die packt die Sachen dann auch immer schon 3 Wochen vorher ein und stell die so ins Wohnzimmer und ich habe jeden Tag dieses Päckchen gesehen und ich wusste, dass da ist eine Uhr drin. Ich wusste es und habe es gespürt und ich wusste auch, dass es eine ist, die mir gefällt, wo das Ziffernblatt schwarz ist und irgendwie die einfach total cool wird. Vorher hatte ich so eine 10 Euro Casio schwarze Uhr und deswegen habe ich mich richtig auf die Uhr gefreut. Ich wusste noch nicht alle Details, aber ich habe echt manchmal die Anne gefragt, eine Woche vorher, kann ich es jetzt schon auspacken vielleicht? Und ich habe mich so richtig kindlich auf Weihnachten gefreut. Und die Vorfreude war richtig gut. Und als ich dann die Uhr ausgepackt habe, haben sich noch so ein paar Specials aufgetan. Irgendwie zum Beispiel ein roter Sekundenzeiger, was total cool ist, finde ich. Und irgendwie war aber diese Vorfreude auf die Uhr schon total hilfreich oder total schön, weil ich irgendwie so ungefähr wusste, was da kommt. Und deswegen ist die Vorfreude in mir immer größer und größer und größer geworden. Und wir kennen das alle, wir kennen alle Vorfreude. Ob das ist, wenn wir wissen, dass wir bei Amazon ein Päckchen bestellt haben und wir tun alle 5 Minuten diese Sendungsverfolgung checken und gucken, ob das jetzt schon verladen wurde oder ob das noch irgendwo in der Weiterverarbeitung ist. Wir kennen Vorfreude, ob das ist auf irgendeine Geburtstagsfeier, wo du alle deine Freunde eingeladen hast. Wir kennen Vorfreude auf irgendwelche bestimmten Tage, ob das irgendwie eine Abschlussfeier ist oder wenn man endlich sein Abiturzeugnis gemacht hat oder wir kennen Vorfreude drauf, bestimmte Personen wiederzusehen. Und Vorfreude ist, finde ich, eine total schöne Art und Weise von Freude. Ich liebe Vorfreude, auch wenn es manchmal schwierig ist, Vorfreude auszuhalten. Und wisst ihr, was das Furchtbare ist? Wisst ihr, was schrecklich ist? Dass wir, was den Himmel betrifft, manchmal so wenig Vorfreude haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns den Himmel so wenig ausmalen. Dass wir nicht wie ich bei der Uhr uns hinstellen und denken, oh, und dieses schwarze Ziffernblatt, es muss so unglaublich gut aussehen an meinem breiten Handgelenk. Und wahrscheinlich ist die Uhr, hat die genau die richtige Höhe. Und dieses dieses männliche Lederarmband, das wird einfach das perfekte Lederarmband für meinen Arm sein. Und das hat meine Vorfreude nur irgendwie vergrößert und verstärkt. Und ich glaube, beim Himmel machen wir das irgendwie falsch. Manche Leute sagen auch, habe ich jemand sagen hören, der Himmel ist so unvorstellbar, am besten stellen wir ihn uns gar nicht vor. Wie soll ich mich auf was freuen, wo ich überhaupt gar nicht dran denken darf, wie das überhaupt ist oder wo ich nicht mal versuche anfangen, mir vorzustellen. Und dann fangen wir nämlich an und stellen uns trotzdem was vor, nämlich, dass wir alle als kleine, dicke, aufgeblasene, nackte Engelchen irgendwo rumfliegen oder Halleluja rufen und auf so einer Harfe spielen, obwohl ich nicht Harfe spielen kann und auch gar nicht will. Und man ist auf Wolken, wo man immer aufpassen muss, dass man nicht runterfällt von der Wolke oder eine andere Vorstellung, dass wir so weiß, wapprige Geistwesen sind so ein bisschen schwapplig und wapplig und die ganze Zeit goldene Straßen polieren müssen oder so. Also weil wir uns nicht trauen, uns den Himmel vorzustellen oder manchmal auch irgendwie denken, in der Bibel steht ja gar nichts über den Himmel oder das irgendwie so eine Meinung ist, die so über uns drüber kommt. Deswegen haben wir manchmal auch so wenig Vorfreude auf den Himmel. Aber wisst ihr, wenn man schon so viel Vorfreude auf so eine Uhr mit schwarzem Zifferblatt haben kann, dann warum sollten wir nicht noch viel mehr Vorfreude auf den Himmel haben? Und wisst ihr was? In der Bibel steht genug über den Himmel, so dass wir ein bisschen eine Vorstellung davon haben können. Und die nächsten paar Minuten dienen dazu, und das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass du ein Gefühl dafür kriegst, dass der Himmel echt ist. Dass er nicht so weiß, wabbelig irgendwie ist, sondern dass er echt ist. Und dass du ein paar Anhaltspunkte kriegst, die dir deine Vorfreude vergrößern sollen. Du wirst im Himmel noch viele Specials entdecken, wie zum Beispiel einen roten Sekundenzeiger. Alles wird jetzt irgendwie, ist natürlich jetzt noch nicht irgendwie sichtbar oder für uns zu wissen, aber es gibt Dinge, die uns helfen können, unsere Vorfreude zu entfachen. Und das ist mein Wunsch für diese Predigt jetzt. Als erstes möchte ich ein paar falsche Vorstellungen aufzählen, die du irgendwie aus deinem Kopf streichen kannst. Und zwar stellen wir uns den Himmel irgendwie als total unbekannt vor, als unirdisch, als fremd. Alles, was wir uns hier Spaß macht und uns gefällt, müssen wir zurücklassen. Er ist irgendwie total zeit- und raumlos, so statisch, ungewohnt, unbekannt. Wir haben nichts zu tun, es gibt nichts zu lernen, nichts zu entdecken. Wir sind total wunschlos und ist alles immateriell und langweilig. Diese ganzen Begriffe streichst du jetzt einfach mal aus deiner Vorstellung über den Himmel. Da kann man sich ja nicht drauf freuen, wenn man sich so den Himmel vorstellt. Da kann man sich ja nicht drauf freuen. Deswegen streich das bitte aus deinem Kopf und wir werden jetzt ein paar Fun Facts, weil die wirklich Spaß machen, über den Himmel zusammen uns anschauen. Es wird ein bisschen eine kleine Bibelstellenschlacht, aber das muss jetzt so sein. Also eigentlich keine richtige Bibelstellenschlacht, aber so eine kleine. Das erste, was mir wichtig ist, dass die Grundlage für deine Vorstellung vom Himmel ist, du wirst auf einer Erde leben. Du wirst auf einer Erde leben. Und zwar möchte ich mit dir lesen, Johannes schreibt davon in Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21, Vers 1, 2. Petrus 3 wird es auch noch erwähnt und in dem gleichen Abschnitt in Offenbarung 21 liest man auch, dass man die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen sah. Also stell dir den Himmel mehr so vor wie eine Erde. Stell dir nicht so weiß, wabbelig, wolkig vor, sondern stell dir mehr so vor wie eine Erde. Johannes spricht hier davon, dass er eine neue Erde sieht. Neu ist hier nur eine Beschreibung von Erde. Weißt du, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann stellst du dir auch nicht, und ich sag dir so, hey, ich habe mir ein neues Auto gekauft, dann stellst du dir auch nicht ein Pferd vor oder irgendwas, was du noch nie gesehen hast, sondern als erstes ein Auto, das im besten Fall 4 Räder hat, vielleicht ein Lenkrad, und also du stellst dir ein Auto vor und neu ist nur eine Beschreibung. Oder wenn sich ein Mädel einen neuen Lippenstift kauft, dann benutzt sie den nicht plötzlich für ihre Achseln. Ein Lippenstift ist immer noch ein Lippenstift, auch wenn er neu ist. Eine neue Erde ist immer noch eine Erde. Sie ist neu. Also stell dir den Himmel ein bisschen mehr wie eine Erde vor, wie eine perfekte Erde, wo es keine Sünde gibt, wo der Fluch, der so in dieser Sache mit der Kokosnuss, von der wir es vorhin schon hatten, dieser Fluch, der da über die Erde ausgeschüttet wurde, der einfach weg ist. Weißt du, und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, unsere Erde hier, die ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und wenn du irgendwo, was gibt's denn hier so naturmäßig Schönes, ich kenne nur die Havel, wenn du an der Havel bist und irgendwie da so schöne Bäume sind oder du irgendwie in die Alpen fährst oder an die Ostsee, wenn wir unsere Erde anschauen, die ist eigentlich schon an vielen Stellen richtig schön. Und dann stell dir den Himmel vor wie eine perfekte, vollkommene, makellose, neue, traumhafte Erde, die einfach wunderschön ist, wo es nichts gibt, was das irgendwie kaputt macht. In Offenbarung 22 kannst du zum Beispiel lesen von einer Stadt, wo ein Fluss ist mit glasklarem Wasser. Gibt's das hier? Das gibt's nicht. Die Flüsse in den Städten, die sind immer irgendwie trüb. Also das wird irgendwie so schöpferische Erdensachen geben, die es hier nicht gibt. Also so ein Fluss, der glasklar ist, mitten in der Stadt. Also die Erde wird perfekt sein und total schön und total makellos. Und wenn du jetzt hier irgendwie so die Schöpfung siehst und es genießt, irgendeinen Berg oder einen Sonnenuntergang, und du denkst dir, wow, dann stell dir vor, dass es die Dinge, die Schöpfung, die du hier genießt, dass es im Himmel noch tausendmal schöner sein wird. Aber stell dir den Himmel mehr so wie eine Erde vor. Und das Zweite, was ich möchte, dass du weißt, ist, dass du einen Körper haben wirst. keine Angst, du wirst nicht irgendwie so wabbelig sein, wie irgendwie so eine wabbelige Knetmasse oder sowas. 1. Korinther 15, Vers 45. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Weißt du, Jesus nach seiner Auferstehung ist ein Vorbild oder ein Hinweis darauf, wie unser Körper nach unserer Auferstehung sein wird. Das ist das, was dieser Text hier sagt. Und Jesus, als er den Jüngern begegnet, sagt er das absichtlich oder offensichtlich, schaut mich an, ich bin kein Geist. Kannst du mal nachlesen im Lukas-Evangelium. Er sagt, ich bin kein Geist. Wir werden kein Geist sein, wir werden einen Körper haben. Und der Körper von Jesus ist ein Vorbild auf den Körper, den wir dann haben werden. Wir werden wie Jesus als Person erkennbar sein. Jesus wurde von seinen Jüngern wiedererkannt. Jesus war erkennbar männlich. Er war nicht plötzlich irgendwie androgyn oder so. Und wir werden wirkliche menschliche Körper haben. Wir werden Mensch bleiben. Aber genauso wie es mit der Erde ist, da steht ja auch nicht irgendwo, dass wir plötzlich in Engel oder in Gummiwesen verwandelt werden. Wir werden Mensch bleiben, wir sind als Menschen geschaffen und wir werden als Menschen auferstehen. Und stell dir deinen Körper vor als einen Körper, der frei ist von dem Fluch der Sünde, frei ist von dem Unheil, das so über die Welt ausgeschüttet ist. Weißt du, wir haben einen körperbehinderten jungen Mann bei uns in der Gemeinde und der ist gefangen in seinem Körper, hat eine Gehirnlähmung, die ihn bremst. Er ist total interessiert an ganz vielen Sachen und das wirkt sich auf seinen Körper aus. Und er kann nicht richtig gehen, er kann nicht richtig rennen, er kann viele Sachen nicht. Und könnt ihr euch vorstellen, wie unglaublich das sein wird, wenn dieser junge Mann auferstehen wird und er einen perfekten, makellosen Körper haben wird? Der irgendwie schon noch sein Körper ist, aber ohne das ganze Furchtbare, was er hier erleben muss. Du wirst einen Körper haben und was ganz damit verknüpft ist, ist, du wirst du selbst sein. Du wirst immer noch du sein. Also deine Identität geht nicht irgendwie verloren und du wachst im Himmel auf und fragst dich, oh, wer bin ich eigentlich? Und da habe ich eine Stelle aus Hiob 19 mitgebracht, ist irgendwie, Hiob spricht es so prophetisch da aus und sagt, ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und Jesus auch, als er aufersteht in Lukas 24 und seinen Jüngern begegnet, sagt er, ich bin es wirklich. Also ich bin es. Und auch Hiob sagt es, hey, ich werde Jesus sehen und es werde ich sein. Es sind meine Augen, die Jesus sehen. Ich möchte, dass du, wenn du dir den Himmel vorstellst, dass du dich nicht vorstellst als irgendwas Wappliches, was nicht du bist, was von dir entfremdet ist, sondern dass du wirklich als deine Identität und als deine Person im Himmel sein wirst. Weißt du, du bist auch mit deinem Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben, wenn du zu Jesus gehörst. Wir kriegen im Himmel noch neue Namen, aber du bist mit deinem Namen notiert. Und ich glaube, dass da dein Name drin steht und mein Name, da steht Lukas Herbst drin und nicht irgendeine Nummer 08124. Wir sind als Individuen von Gott geschaffen. Weißt du, und im Lukas 15 steht auch, dass im Himmel Freude ist über jeden Einzelnen, der Jesus findet, der Jesus kennenlernt. Warum sollte dann plötzlich aus einer Freude über Einzelne, die Jesus kennenlernen, so eine gleichmachende Identitätslosigkeit im Himmel sein? Wir werden noch wir selbst sein. Du nimmst deine personale Identität und deine Individualität mit. Weißt du, Gott hat Individuen geschaffen. Er hat uns ja nicht alle gleich gemacht. Schau dich doch mal um. Hier im Raum ist niemand mehr so wie du. Gott macht nicht mal Schneeflocken gleich. Gott liebt Individualität und individuelle Identität. Du wirst dich von anderen unterscheiden. Dein Name geht weiter und unser Name spiegelt ja auch Identität irgendwie wider. Und was damit zusammenhängt, dass du selbst sein wirst, ist, dass du in Beziehungen leben wirst. Deine Freunde werden auch sie selbst sein. Die Freunde, die du hier hast und die Jesus kennen, werden auch im Himmel noch sie selbst sein. Du wirst in Beziehungen leben. Möchte ich mit euch lesen, 1. Thessalonicher 3, Vers 19 und 20. Paulus sagt da den Thessalonichern, wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können? Wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden, also Paulus spricht von ihm und seinen Gemeindegründerkollegen, seid nicht gerade ihr es? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Also Paulus drückt hier aus, hey, wir haben hier was zusammen erlebt. Ihr Christen aus der Gemeinde in Thessalonich, wir haben was zusammen erlebt. Wir sind irgendwie verbunden. Ich freue mich jetzt über euch. Und wenn wir dann vor Gott sind, wer wird dann unser Stolz und unsere Freude sein? Ja, es seid ihr immer noch. Also unsere Beziehung, das, was wir gemeinsam erlebt haben, das geht irgendwie weiter. Das ist kontinuierlich. Paulus bringt da zum Ausdruck, dass das, was sie gemeinsam erlebt haben, weitergeht. Weißt du, Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Gott hat uns für Beziehung gemacht. Ganz am Anfang in der Schöpfung hat Gott Adam geschaffen als sein Ebenbild und dann hat er ihm noch Eva gegeben. Auch als das Ebenbild Gottes geschaffen, aber um den Mensch in Beziehung leben zu lassen. Gott hat den Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Natürlich werden wir im Himmel in der Beziehung zu Jesus alles finden. Und es ist im Optimalfall auch jetzt unsere Hauptbeziehung, die Beziehung, die uns alles gibt. Aber jetzt erleben wir auch viel Positives und Schönes in menschlichen Beziehungen. Und jemand hat mal gefragt, hey, werden wir im Himmel Leute wiedererkennen? Und die Antwort darauf war, werden wir im Himmel dümmer sein als hier? Werden wir im Himmel dümmer sein als wir und uns plötzlich nicht wiedererkennen? Nee. Und auch die Schilderungen hier zum Beispiel, als Jesus verklärt ist und dann kommen Elia und Mose, danke. Wir wussten immer, wer von den Kollegen das noch war. Oder auch vorhin in dem Text, als wir das gelesen haben, die Propheten, die sind wiedererkennbar. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir uns wiedererkennen werden und dass unsere Beziehungen weitergehen werden. Werden sich unsere Beziehungen verändern? Natürlich werden sich unsere Beziehungen verändern. Wird die Beziehung zu meiner Frau anders sein? Natürlich, ich werde nicht mehr formal mit ihr verheiratet sein. Aber wird es der Qualität unserer Beziehungen Abbruch tun? Nee. Meine Frau ist jetzt der Mensch, mit dem ich am liebsten Zeit verbringe. Und unsere Beziehung ist total eng und gut und sie kennt mich wahrscheinlich am besten. Und ich glaube auch, dass sie im Himmel, dass meine Beziehung zu ihr total eng und nah sein wird. Dazu müssen wir nicht verheiratet sein. Wisst ihr, warum unsere Beziehungen noch viel besser sein werden? Was macht unsere Beziehungen hier schlecht? Was ist der Schatten oder das, was Beziehungen hier schwierig macht und Freundschaften? Das ist die Sünde, das ist das Schlechte, das ist der Fluch, der über diese Welt ausgeschüttet ist. Das wird es im Himmel nicht geben. Unsere Beziehungen werden tiefer und intensiver und schöner und erfüllter sein. Und was noch für Beziehungen spricht, die wir im Himmel haben werden, ist, dass da viel von Essen und Gemeinschaft die Rede ist. Das Erste, was wir machen werden, ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Warst du schon auf einer Hochzeit? Da gibt's Essen noch und nöcher und man isst nicht nur da so, um satt zu werden, sondern man genießt die Gemeinschaft am Tisch, man genießt das Essen, man genießt das Zusammensein. Jesus ist mit seinen Jüngern nach der Auferstehung am Tisch gesessen, hat mit ihnen gegessen. An dem See in Johannes 21 hat er ihnen Essen gemacht und Gemeinschaft beim Essen mit ihnen genossen. Und wisst ihr, ich glaube, wir werden da Leute im Himmel treffen, die uns, was Essenskultur betrifft, noch einiges voraus haben. Die Leute hier, in deren Kontext es geschrieben wurde, diese orientalische Essenskultur des ersten Jahrhunderts, da können wir noch einiges von lernen. Die feiern nicht nur einen publichen Tag Hochzeit, die feiern eine Woche Hochzeit und da gibt's Essen und Tanzen und Feiern und Lachen, da können wir noch einiges von lernen. Und ich freue mich drauf auf diese Art von Gemeinschaft und Beziehung, die wir da erleben werden. Könntest du jetzt sagen, ja, im Himmel brauchen wir doch überhaupt keine guten Mahlzeiten mehr. Unser Körper, der wird doch nicht auf die Energie von Mahlzeiten angewiesen sein. Brauchen wir hier gute Mahlzeiten? Nö, brauchen wir nicht. Wir könnten auch so eine Klappe haben, wo man so Pellets einfüllt. Aber Gott hat Genuss geschaffen. Meinst du, er hat nur für die Erde geschaffen und schafft ihn dann plötzlich ab? Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Wir werden Essen zusammen und ungetrübte Gemeinschaft genießen. Weißt du, hier ist manchmal Gemeinschaft getrübt, weil zwischenmenschliche Konflikte irgendwie unbereinigt sind, weil wir in Vergebungslosigkeit leben und Beziehungen schwierig sind. Und im Himmel wird es nicht sein. Wir werden ungetrübte Gemeinschaft genießen. Und du wirst was zu tun haben. Wir lesen zusammen Offenbarung 22, Vers 3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Das ist total wichtig. Das kann man sich merken. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Und jetzt denkst du, oh, spätestens jetzt wird's langweilig. Bis jetzt war's gut und wir alle werden Gott dienen und ihn anbeten. Und das ist jetzt das goldene Straße putzen und Halleluja rufen. Dann haben wir eine falsche Vorstellung schon jetzt hier von dienen und anbeten. Weißt du, anbeten ist nicht nur hier, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben singen. Das ist es auch. Aber das ist es nicht nur. Alles, was wir tun, können wir tun, um Gott damit zu anbeten, zu ehren, ihn zu feiern, ihn zu worshipen, wie auch immer du es nennen möchtest. Weißt du, und genauso wird es im Himmel sein. Glaubst du, dass wir Menschen Spaß und Erfüllung erfunden haben? Glaubst du, dass das was ist, was wir uns ausgedacht haben? Glaube ich auf keinen Fall. Glaubst du, dass es im Himmel keine Erfüllung mehr geben wird? Kannst du dir das vorstellen, dass das richtig cool wird, wenn du eine Arbeitsstelle hast, einen Job hast, der perfekt zu dir passt, der dir richtig Spaß macht und der dich richtig ausfüllt und den du richtig genießen kannst, dienen und anbeten, wo du was tust, wo du Gott dienst und das macht dir gleichzeitig 100% Bock. Hast du hier schon mal einen Arbeitstag oder einen Schultag gehabt, wo du gedacht hast, boah, das war cool? Das hat Spaß gemacht. Weißt du, und wenn im Himmel jeder Arbeitstag, den du hast, genauso ist, wo du denkst, oh, das hat richtig Spaß gemacht, das ist richtig gut und das hat einfach Sinn, was ich tue. Weißt du, mein Freund, der ist Handwerker und er liebt es, Handwerker zu sein und er sagt, ich fieber drauf hin, im Himmel Handwerker zu sein und Dinge zu bauen und zu gestalten und zu kreieren. Es wird so gut sein. Und weißt du, das Frustrierende und Niederdrückende an der Arbeit, was wir hier erleben, das ist der Fluch. Das ist der Fluch, der auf der Arbeit liegt, im Schweiße deines Angesichts. Das wird es im Himmel nimmer so sein. Da wird Arbeit erfüllend und ausfüllend und zutiefst zufriedenstellend sein. Und es wird keinen Stillstand geben. Glaubst du, dass kulturelle Entwicklung eine Erfindung von uns ist? Glaubst du, dass Wenn der Sündenfall nicht passiert hätte, Adam und Eva nicht irgendwie schöpferisch und kreativ tätig geworden wären? Ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist und dass er zutiefst kreativ und entwicklerisch ist. Und ich glaube, dass Kultur und kulturelle Entwicklung im Himmel viel breiter und viel großartiger weitergehen wird. Ungetrübt von Sünde und von Schlechtigkeit, alles zur Ehre Gottes. Ich glaube, dass Kunst weitergehen wird und dass sie Gott ultimativ ehren wird, dass Musik weitergehen wird, dass Technik weitergehen wird, dass Wissenschaft weitergehen wird. Nicht mit dem Ziel, Gott abzuschaffen, sondern mit dem Ziel, Gott zu ehren und den neuen Himmel und die neue Erde zutiefst zu ergründen. Und du wirst was lernen können im Himmel. Wir werden nicht sofort allwissend sein. Gott ist allwissend. Wir werden kein Gott im Himmel sein. Wir werden noch Dinge zum Lernen haben im Himmel. Und es wird weitergehen. Und es wird bessere Steve Jobs im Himmel geben. Es wird bessere Picassos im Himmel geben. Es wird bessere Beethovens geben. Es wird bessere Red Hot Chili Peppers geben, die dann Musik nicht zu ihrer Ehre machen, sondern zu Ehre Gottes. Und es wird wirklich Gott ehren und anbeten und ihm dienen. Ist es nicht cool? Ich finde es Wahnsinn. Ich freue mich da richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig gut. Und weißt du was? Der nächste Fun Fact über den Himmel ist, du wirst mega glücklich sein. Du wirst mega glücklich sein. Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Denk mal an den besten Tag deines Lebens zurück. Oder denk mal an Augenblicke zurück, wo du so richtig entspannt und glücklich warst. Weißt du, was das für mich manchmal ist? So ein Freitagabend, ich denke an den letzten Sommer, wir haben um 17 Uhr das Grillen angefangen. Ich musste nichts, letztes Jahr habe ich noch als Lehrer gearbeitet, nichts für die Schule vorbereiten. Es war schön warm, die Sonne ging langsam unter, wir waren auf so einer Terrasse gesessen, wir haben gute Burger gemacht. Es gab bayerisches Kaltgetränk. Und ich war in so einem bequemen Stuhl, habe die Augen zugemacht. Ich musste nichts, ich hatte irgendwie keinen Druck, ich hatte keine Sorgen, keine Ängste in diesem Augenblick. Und ich habe 3-4 Stunden einfach nur genossen mit Freunden, in Beziehung, und ich war glücklich. Und weißt du, das sind bei uns Momentaufnahmen. Und im Himmel werden wir wirklich zutiefst glücklich sein. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 21, denn ihr werdet lachen, also eine Verheißung, wenn wir jetzt noch irgendwie Angst und Sorgen erleben, dann werdet ihr lachen. Weißt du, und ich glaube das wirklich, du wirst mega glücklich sein, du wirst keine Angst haben, keine Sorgen, es wird nichts geben, was dich beunruhigt, was dich stresst, was dir Druck macht, was dir Angst macht, was dir Furcht macht. Du wirst einfach zutiefst glücklich und erfüllt sein. Zufrieden, frei, unbeschwert. Einfach richtig glücklich. Kannst du dir das vorstellen, dass das richtig gut ist? Kannst du dir vorstellen, dass es sich lohnt, sich total darauf zu freuen? Hast du jetzt schon ein bisschen mehr Lust als noch vor 20 Minuten? Mir geht's so. Ich habe unglaublich Lust auf den Himmel und ich habe richtig Vorfreude. Und wisst ihr was? Der Trumpf kommt noch. Das Beste von den ganzen Sachen, die ich euch mitgeben möchte, möchte ich euch jetzt sagen. Weil was ich bis jetzt gesagt habe, das kannst du in jeden Urlaubsprospekt so schreiben oder so, ne? Da könnte ich euch so ein Himmelsprospekt geben und es wären die Facts irgendwie über den Ort, Himmel. Aber ich glaube, letztendlich ist ein Ort nicht ausschlaggebend. Ein Ort zieht nicht so wie eine Person. Und das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, ist, du wirst Jesus sehen. Du wirst Jesus sehen. Und es ist letztlich das, was es ausmacht. Was zieht eine Person? Eine Person, die mir wirklich von Herzen liebt. Offenbarung 21, Vers 3 möchte ich mit euch lesen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und Philipper 1, Vers 23, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, sagt Paulus, und bei Christus sein, bei Jesus sein. Wo ist der Fokus von Paulus drauf? Ich würde gerne das irdische Leben hinter mir lassen und glücklich sein und erfüllte Arbeit haben und einen schönen Ort und was weiß ich und himmlische Musik und sonst was. Nein, ich würde gerne das irdische Leben hinter mir lassen und bei Jesus sein. Weißt du, dann wird endlich das passieren, was Gott sich wünscht, dass der Himmel und die Erde vereint sind, dass Gott wirklich ungetrübt und vollkommen bei den Menschen wohnt und die menschlich-göttliche Gemeinschaft wirklich tatsächlich stattfinden kann. Paulus ist total heiß drauf, Jesus, diese Person, die er so unglaublich liebt, zu sehen, von Angesicht zu Angesicht und wirklich Jesus zu sehen. Was zieht unser Herz in den Himmel? Was kann wirklich unser Herz Freude auf den Himmel geben? Das soll die anderen Punkte gar nicht kleiner machen, sondern eher unterstreichen. Jesus. Warum sollten wir uns auf den Himmel freuen? Weil wir hier Jesus lieben, weil wir Jesus nachfolgen wollen und weil wir ihn da wirklich sehen werden. Wir werden Jesus sehen. Du wirst Jesus sehen. Weißt du, und das ist das endgültige Ziel von Gott mit den Menschen, dass wir 100% mit Jesus vereint sind. Jesus sagt es in Johannes 14, dass er jetzt weggeht und eine Wohnung vorbereitet, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Jesus möchte uns bei sich haben. Weißt du, das ist deine Bestimmung. Das ist die ultimative Bestimmung von deinem Leben, von deinem Sein. Dass du Jesus von Angesicht zu Angesicht siehst. Dass du Jesus, den du liebst, wirklich sehen wirst. Ist es nicht eine wahnsinnige Vorstellung? Ist es nicht großartig? Was macht es mit deiner Vorfreude auf den Himmel? Ich habe richtig Lust und richtig Bock auf den Himmel. Und was machen wir jetzt damit? Wir können jetzt noch nicht weggehen. Was machen wir jetzt mit dieser Vorfreude auf den Himmel? Wie das sich auf unser Leben jetzt auswirken kann, diese Perspektive auf den Himmel, da denken wir heute Nachmittag drüber nach. Aber ich möchte mit euch noch kurz überlegen, wie können wir diese Vorfreude auf den Himmel greifbar machen und mit in unseren Alltag nehmen. Hast du jetzt mehr Lust auf den Himmel als vor einer halben Stunde? Wahrscheinlich ja. Und hast du Lust, dass diese Freude so bleibt? Ich möchte dich herausfordern. Und ich habe mir so eine Hashtag Himmelschallenge für euch überlegt. Ich möchte dich herausfordern, dass du diese Himmelschallenge annimmst und dass du diese Challenge mitmachst in der kommenden Woche. Und zwar möchte ich dich bitten, dass du jeden Tag am Ende vom Tag überlegst, was war das Beste, was du heute erlebt hast. Und dass du darüber nachdenkst, wie das wohl im Himmel sein wird, was du Gutes erlebt hast. Ob das Arbeit war, ob das gutes Essen war oder sonst was. Und dass du überlegst, wie das wohl im Himmel sein wird, wie du das Gute wohl im Himmel erleben wirst. Und dass du kurz innehältst und mit Jesus darüber sprichst. Das ist deine Himmelschallenge. Jeden Tag ein was überlegen, was toll war und überlegen, wie es im Himmel war und kurz mit Jesus deine Vorfreude darauf teilen. Weißt du, und ich habe euch so kleine Kärtchen mitgebracht, wie so Lesezeichen, die ihr euch irgendwo hinpinnen könnt, auf den Halter vom Toilettenpapier oder so, oder in eure Bibel oder an euren Schreibtisch oder Arbeitsplatz oder sonst wo, die euch erinnern sollen an diese Himmelschallenge. Wer sagt ganz spontan, ich mache mit bei der Himmelschallenge? Wer sagt, ich möchte das nächste Woche einfach mal ausprobieren, der meldet sich jetzt mal kurz. Ich möchte meine Vorfreude mit in die nächste Woche nehmen. Cool, sind echt schon ein paar Leute. Und wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, es waren fast schon die meisten, die gern irgendwie diese Vorfreude mit in den Alltag nehmen wollen. Auch wenn du dich nicht gemeldet hast, du darfst trotzdem mitmachen. Ich werde diese Kärtchen hier hinlegen später, kannst du dir eins mitnehmen. Und ich möchte dich herausfordern, deine Vorfreude mit über diese Himmelschallenge hinauszunehmen. Dass du jetzt anfängst, dich bewusst über den Himmel zu freuen, deinen Alltag zu sehen und zu schauen, wie wird es im Himmel sein. Wie wird der Himmel sein und bewusst diese Vorfreude mit in deinen Alltag nehmen? Ich bitte dich, dass du jetzt damit anfängst, wirklich in Vorfreude auf den Himmel zu leben. Dass du beim Bibellesen schaust, wo sind kleine versteckte Hinweise auf das himmlische Leben. Und dass du ein gesundes Bild davon hast, wie der Himmel ist. Der Himmel ist nämlich echt und der Himmel wird echt krass gut. Und wir werden auch diesen Challenge-Zettel zum Download bereitstellen auf der Homepage. Du kannst es als Hintergrundbild oder sonst was bei deinem Smartphone machen, um dich herauszufordern, die Vorfreude auf den Himmel mit in deinen Alltag zu nehmen. Wenn wir eine Vorstellung haben von dem, was uns erwartet, erhöht es unsere Vorfreude. Und stellen wir uns vor, wie das sein wird, wenn wir tatsächlich im Himmel sind. Und stellen wir uns vor, wenn wir jetzt wirklich Vorfreude auf den Himmel in unserem Alltag erleben. Ich träume davon, dass genau das passieren kann. Und ich möchte jetzt beten, die Band kann sich schon bereit machen. Ich weiß nicht genau, ein paar Lieder singe danach, 3 oder 4. Und ich werde diese Kärtchen hier vorne hinlegen. Und du kannst jetzt schon, während wir zusammen diese gesungenen Gebete singen, nach vorne kommen und dir so einen Zettel abholen, so ein Merkhilfe, so ein Takeaway, das dich herausfordert, wirklich diese Vorfreude mit in deinen Alltag zu nehmen, diese Himmelschallenge mit in deinen Alltag zu nehmen. Ich lege das hier vorne auf die Stufen, bedient euch und nehmt euch so eine Merkhilfe mit, um nicht nur jetzt Vorfreude zu haben, sondern mitten im Alltag mit dieser Vorfreude zu leben. Und ich möchte jetzt gern noch beten. Herr Jesus, ich danke dir echt, dass wir in der Bibel Hinweise haben, das waren jetzt nur ein paar wenige. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden jetzt darüber nachdenken, dass wir ein paar Hinweise haben oder genug Hinweise haben, die wirklich Vorfreude in uns entfachen können. Und ich bete, dass diese quatschigen Vorstellungen vom Himmel, die uns irgendwie die Freude auf den Himmel wegnehmen, dass du die wegnimmst in unserem Denken und das Austausch mit deinen Gedanken über den Himmel. Und ich bete, dass sich Vorfreude in unserem Herzen breit macht. Ich bete, dass diese Himmels-Challenge uns hilft, in der nächsten Woche wirklich Vorfreude auf die Ewigkeit mit dir, auf das Leben mit dir in unseren Alltag zu bringen. Und ich möchte beten, dass du uns wirklich erfüllst mit Vorfreude auf den Himmel. Danke, dass das so krass sein wird, dich zu sehen und dich zu erleben. Amen. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen und in der Zeit könnt ihr nach vorne kommen und hier vorne so eine Merkhilfe abholen und einfach das mit in euren Alltag nehmen, diese krasse Vorfreude auf den Himmel.